dann kamen die großen Worte. Die große Botschaft wurde von einem Kontinent zum anderen über den Ozean gesandt. Die große Nachricht bahnte sich die ganze Nacht mit Fragen und Antworten ihren Weg über das Wasser.
Gehört allerdings wurde sie nicht.
Die großen Worte gingen unbemerkt vorbei. Sie trübten nichts in der Luft über den wahren beladenen Schiffen und den weißen Atlantikkreuzern, nichts am Himmel. Sie gingen in vollkommener Stille über die Meeresbrandung dahin.
Diese Nacht, diese Worte.
Durch einen Unfall im Gravitationssystem stürzt die Erde schnell in die Sonne zurück, strebt ihr entgegen, um darin zu zerschmelzen. Schnell wird alles sterben.
Noch sieht man nichts.
Alles Leben wird enden.
Und trotzdem, noch hört man nichts. Sogar die Botschaft selber ist verstummt. Was zu sagen war, ist gesagt.
Stille.
Bis zu diesem Tag hatte es keine Anzeichen gegeben. Abgesehen von der extremen Trockenheit.
Wir hatten Ende Juli. Sie hielt schon 3 Monate. Vereinzelte Gewitterregen noch im Juni. Einige 5 Franken große Tropfen ohne Vorwarnung auf den Pflastersteinen vor meinem Haus. Das war's. Das Thermometer stieg zum Mittag auf 30 Grad, dann auf 32, 34 Grad. Ein wenig litt man schon, aber es war auszuhalten. Und schließlich sind wir hier an einem See. Und die Ernte war reich und ein Segen.
Von hier aus sieht man es kommen. Das heißt, man sieht nichts. Außer, dass man dieses Himmelsgewölbe vor sich hat, das noch nie so satt gestrichen war.
Dieser Himmel verdrängte alles.
Die hohen Stockrosen waren vertrocknet über der gelben Petersilie und den chinesischen Nelken, die sich gar nicht erst geöffnet hatten. Die Berge gegenüber, fein mit dem Meißel gehauen, schieben sich scharf nach vorne. Seit mehreren Wochen sehe ich sie ganz nah, wie wenn das Wetter schlecht wird.
Aber das Wetter wird nie wieder schlecht.
Und Heu hat es auch gegeben. Das Heu war gut. Der Weizen fett.
Vielleicht wird das Gemüse fehlen.
Dafür wird der Wein gut.
Wenig, aber edel. Und wenn sich die Preise halten, dann...
Es geht gut. Es geht gut.
Dann sah man wieder zum Himmel. Sehen Sie, ist er sauber genug? Lackiert genug? Poliert genug? Glatt genug? Ist die Farbe satt genug?
Neulich in der Nacht fingen gegen 2 Uhr morgens die Läden zu schlagen an. Die Fenster klapperten, die Türen rüttelten, die Ziegel flogen von den Dächern. Ein starker, heißer Wind stürzte vom Süden her mit seinem ganzen Gewicht von den Flanken der Berge gegenüber auf uns.
Nichts im Himmel, nur diese großen Sterne. Derart weiß, dass sie den Himmel ganz schwarz machen.
Und ich bekam Angst. Aber da war es auch schon vorbei. Aber so ganz und gar vorbei, dass ich sofort wieder das Ticken der Uhr auf dem Nachttisch hören konnte.
Thank you.
Man geht im See baden. Der große Strand ist, wohin man blickt, braun vor nackten Leuten. Aus einem Holzkübel voller Eis ragen Bierflaschenhälse. Leute, die ihr Lebtag nie gebadet haben, sind gekommen. In einer kleinen Bude verkauft eine Frau Patisserie. Auf dem Kiel eines alten Bootes sitzt ein kleiner Alter mit seiner Pelerine auf dem Schoß und liest ein Buch. Seine Haut so weiß, als wäre sie mit Mehl eingerieben. Kleine Mädchen singen Ronda Picotin. Frauen tragen Badeanzüge. Der Sand rinnt einem wie Wasser durch die Zehen. Die Stadt leert sich jeden Nachmittag. Und man sieht sie auf alle möglichen Arten hinuntersteigen. Hin zum Wohligsein. Wie auch heute wieder. Die zwei dicken Prostituierten, die sittsam mit ihren Blumenhüten auf dem Kopf bis zum Hals im Wasser sitzen. Man sieht, dass die Dampfschiffe mit ihren drehenden Schaufelrädern voll mit Leuten sind. Sie mögen es, im Schatten des Sonnendecks gegen den Wind zu fahren.
Da begannen sich also diese Nachrichten zu verbreiten. Zunächst von den Redaktionen nur ungläubig aufgenommen, dann auf die Titelseite der Zeitungen gehoben, gehisst wie schwarz-weiße Fahnen, Trauerfahnen.
Tschüss, wir sehen uns.
Bei uns allerdings löste das in den ersten Tagen kaum etwas aus. Hier bei uns hat man nicht viel Vorstellungskraft. Dieser Vorort, wo ich bin, nicht weit vom See, ist noch immer recht ländlich. Alles geht seinen gewohnten Gang. Im Lebensmittelladen wiegt man Zucker und in der Bäckerei das Brot. Die Abendzeitung kommt kaum vor 6 Uhr. 36 Grad im Schatten jetzt. Trotzdem nicht das geringste Anzeichen eines Gewitters.
Das Licht scheint sogar goldener. Und das Blau des Himmels ist blauer geworden, wenn das überhaupt möglich ist.
Und vielleicht geht schon ein großes Gerücht um den Rest der Welt.
Haben Sie es gelesen?
Hier lehnt man sich aus dem Fenster. Die Bluse nicht richtig zugehakt.
Ich hab's gehört.
Am Anfang ist der Entdecker einer Idee mit seiner Idee allein. Die Nachricht wird mit Gleichgültigkeit und Lächeln aufgenommen.
Über den mehr oder weniger nah beieinander liegenden Dächern bricht ein Abend wie jeder andere an. Es ist der Moment, da die Badenden wieder hinaufgehen, nachdem sie noch ein letztes Mal mit beiden Händen aufs Wasser geklatscht haben. Die Schultern brennen. Die Frauen haben scharlachrote Nacken und Arme. Das sind Mütter, die sich verspätet haben. Gleich kommt der Mann nach Hause. Also schnell, schnell hinaufgehen in dieser Sonne, die rot geworden ist. Erst orangerot, dann rotrot, dann schwarzrot.
Man muss hier am Bauernhof vorbei. Kutscher Besson und sein Meister gehen hin und her. Sie stellen sich nichts vor, das über sie hinausgeht. Die Schubkarre dreht ihr einziges Rad, wie sie es schon gestern gedreht hat und wie sie es auch morgen drehen wird. Das Tagwerk ist vollbracht. Die Zeitung ist auch hier angekommen. Sie liegt vor jeder Tür.
Auf der alten, grün gestrichenen Bank neben dem rot gestrichenen Scheunentor beginnt der Meister zu lesen. Er versteht es nicht. Es ist zu groß. Das ist nicht für uns. Es ist zu groß. Er schaut sich um.
Man müsste sich den Himmel vorstellen können. Die Gestirne, die Kontinente, die Ozeane, den Äquator, die beiden Pole. Aber man stellt sich nichts vor, außer sich selber und was um einen herum ist.
Der Meister legt die Zeitung auf die Bank, zieht seine Uhr hervor, sieht die Zeit auf seiner Uhr. Er spürt nur, dass ihm der Hunger kommt.
Der See ist still heute Abend. Schon lange hört man ihn nicht mehr. Während er früher mit seinen Wellen bis zu uns gekommen war, jede wie ein großer Satz, schnell und mit dumpfer Stimme hingeworfen.
Das ist es vielleicht, dieses Nichts, das sich im Raum ausbreitet. Die Leute auf der Straße spüren eine leichte Unruhe.
Und da ist auch noch das Café. 9 Uhr. Es ist voll unter der Gartenlaube mit ihrem grünen Spalier. Aber die Dinge, an die sie denken, sind Dinge, die man nicht sieht.
Blödes Zeug. Große Worte aus Amerika. Die Zeitungen verkaufen sich nicht. Was macht man da? Lügen. Hemmungsloses Lügen.
Schweig! Gott noch mal! Das darf doch wohl alles nicht wahr sein hier.
Wie jemand, der Angst hat.
Man hat sie heute nicht gehört. Die Glocken von drüben. Was ist los? Man hat sie lange nicht gehört. Seit mehreren Wochen hat es keinen Nordwind mehr gegeben. Und auch keinen anderen Wind. Was ist los?
Der Verwalter Jules Cavier hatte lange in seinem Stadtbüro gearbeitet. Dann war er in die Wirtschaft um die Ecke gegangen. Allein. Da der Freund, mit dem er gewöhnlich aß, in den Ferien war. Er hatte einen Blick in die Zeitung geworfen. Er hatte, wie so viele andere, mit den Schultern gezuckt.
Wir haben noch etwas Kalbskopf, Monsieur Cavier.
Ist mir recht.
Suppe?
Niemand hatte viel Appetit bei dieser Hitze. Und Cavier, der eine Ecke der Serviette in den Hemdkragen gesteckt hatte, aß geistesabwesend. Und dachte an seine Geschäfte. Er setzte in seinem Kopf weiter Zahlen übereinander, während der Kiefer arbeitete, unter den Augen, die beschäftigt aussahen. Aber es war nur die Rechenmaschine in ihm. Man macht's mit Sorgfalt. Man zieht einen Strich unter die übereinander gesetzten Zahlen. Um ihn zu ziehen, nimmt man ein Lineal.
Man macht's mit Sorgfalt. Man zieht einen Strich im Himmel. Über der Brücke, hinter den Scheiben, über den Passanten, den Straßenbahnen, den Dächern, über den hohen Turm der Kathedrale.
Er hatte sich eine Zigarre angezündet. Er rauchte seine Zigarre. Er sah sich in der Scheibe an seinem Marmortisch sitzen. Und in dem Augenblick kam der Abend, als würde ein Vorhang vorgezogen. Wie bringt man die Nacht herum, dass es morgen wird? Er bekam eine Antwort. Es war das Kino, dessen Leuchtschild hinter trübem Glas gerade eingeschaltet worden war. Man musste den Platz überqueren. Man musste etwas die Straße hinuntergehen. Cavier hatte sich eine Karte zweiter Klasse genommen.
Das ist Cavier. Das ist ein kleiner Anfang von einem Mann. Das ist nur ein Kopf, der Zahlen vor Zahlen und über Zahlen setzt.
Sie zeigen ein Parteijournal. Man sieht einen Regierungsvertreter an einem Trachtenumzug in der Bretagne. Dann sieht man New York. Vom Gerüst eines Wolkenkratzers, der im Bau ist. Dann den Kameramann selber, wie er mit der Kamera bäuchlings auf einem Eisenträger liegt. Immense Perspektiven.
Und schon fängt die Welt zu sprechen an.
Die Autos wie flache Insekten.
In ihrer Größe und Schönheit.
Weite, Gewimmel.
Sie kommt und sagt, da bin ich.
Die Rede, Kanäle, breite Straßen.
Noch einmal. Schau mich an.
Die Züge sind wie Raupen.
Die Welt. Hart, lieb, sanft und bitter. Mit und ohne Menschen sagt, du kennst mich nicht. Schau mich an.
Die großen Kriegsschiffe wie Kürbiskerne.
Sie kommt heran auf sein Gesicht zu. Und er weicht mit dem Gesicht zurück.
Jetzt Eis am Nordpol. Seine Spalten aus schwarzem Wasser. Darauf ein Boot, auf dem Männer mit Karabinern stehen. Dann sieht man den Bären, von einer Kugel getroffen, der sich auf seine Hinterpfoten stellt, die Vorderpfoten vor der Brust übereinander gelegt, wie eine Frau, die die Hände in einem Muff hat. Dann dreht er sich mehrmals um sich selber. Im Saal ging das Licht an. Gavier wischte sich die Stirn. Die große Hitze war zurück. Es gibt mehrere Wirklichkeiten. Gavier blickt mit leerem Blick auf die Plakate an den Wänden.
Diese fade, heiße Luft, darin eingetaucht ein paar arme Körper. Ist das die Wirklichkeit? Das ist die falsche Wirklichkeit.
Gavier war gegangen. Man kündigte die neueste Ausgabe einer Zeitung aus Paris an, die mit dem Abendzug gekommen war. Man hoffte vergebens auf Abkühlung.
Für einen Augenblick sieht man zwischen zwei Villen den See. Die Spiegelung des Mondes liegt auf ihm, als hätte man einen Milchtopf darüber ausgekippt.
Er nahm seinen Schlüssel aus der Tasche. Er ging die Treppe hoch. Er ging auf Zehenspitzen. Sein Zimmer befindet sich am Ende des Ganges.
Und wenn es doch wahr ist, doch wahr ist.
Es hat 8 Uhr geschlagen. Kutscher Besson hat sein Pferd angespannt und flucht wie jeden Morgen. Hinter der grau gestrichenen Massivholztür zu meinem Innenhof fährt die Straßenbahn vorbei. Ich bin eingestiegen. Man hat die Fensterchen und die Hemden weit geöffnet, damit die Luft zirkulieren kann. Ich habe mich auf die vordere Plattform gestellt. Da ist ein Schild. Nicht mit dem Fahrer sprechen. Unter dem Schild ist der Fahrer. Alle sprechen mit dem Fahrer.
Was wollen Sie machen?
Ist vielleicht besser.
Ich hab's gelesen.
Keine. Das darf doch alles das nicht wahr sein.
Gravitation.
Lügenhemmungsloses Leben.
Es könnte doch sein, dass es stimmt.
Der Tod ist umsonst.
Hat ja auch jeden Tag ein Grad mehr hier. Die bringen uns um.
Was wollen Sie machen?
Und plötzlich sieht man, dass vor dem Bahnhof wirklich viele Menschen sind. Pausenlos kommen Autos mit aufgetürmtem Gepäck vor der Schalterhalle angefahren. Der Pfiff einer Lokomotive ist bis weit über die Kuppel des Zentralpavillons hochgestiegen, von wo er wieder herunterfällt. Es ist Zeit für die Morgenschnellzüge. Sieht ganz so aus, als ob die Leute in die Berge, in die Frische flüchten.
In dem Augenblick konnte man sehen, dass sich vor der Nationalbank ein Polizeikordon in Stellung gebracht hat.
Auch den Plakatkleber hat man kommen sehen. Er hat seinen Kleistertopf dabei.
Es ist eine Verlautbarung des Staatsrats. Die Regierung appelliert eindringlich an die Vernunft der Bürger.
Aber es ist doch gerade das, was beruhigen soll, das einen aufschreckt. Schon trägt man den Kopf anders. Man hat eine andere Farbe im Gesicht. Sie ist einem ins Gesicht gemalt. Sie geht von deinem Gesicht auf das Gesicht deines Vis-à-vis. Sämtliche Linien der Dächer am Himmel flirren, der Schweiß tropft von der Stirn. Die Dächer sind ohne Aussicht. Man geht schneller, als der andere glaubt. Und man sieht Feuerwehrmänner mit Helmbusch und Beckengurt vorbeigehen. Man sieht alle diese Menschen, die sich nichts vorstellen, was über sie hinausgeht.
Bist du da? Bist du es?
Dann war es, als sei diese Sonne untergegangen, in diesem drohenden Ende, ohne dass man weiß, wann, hinter Türen, die jetzt noch geschlossen bleiben.
Unser Moment.
Leise hinter den Mauern.
Freiheit
unter
Tod.
Rot-schwarzen Ziegeln.
Was ist das Ziel?
Ein Fensterladen knallt.
Was ist das Ziel?
Hier in dieser Mulde zwischen den zwei Hügeln. Hier, wo die niedere Stadt ist und das niedere Leben. In diesem darunter, in diesen säuerlichen Regionen da unten, in diesem Gassengewirr. In diesen Gefängnissen.
Angst.
Hier heißt
Angst.
Es plötzlich Freiheit.
Die Befreiung des Menschen.
Dafür fliegt alles in die Luft.
Der ganzen Liebe zum Leben. Ja.
Es darf geschossen werden.
Komm, 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 komm. Wir werden es Ihnen erklären. Raus hier gegen den Tod. Schnell.
Es darf geschossen werden.
Allseits Stille.
Nur ein Wort.
Nichts, was spricht.
Revolution.
Ohne jeden Sinn und ohne jedes Maß.
Heute sind es 43 Grad unter dieser Himmelsglut. Und so geht der endlose Trupp der Badenden mehr denn je auf allen erdenklichen Wegen hinunter zum See. Zahlreiche Köpfe schwimmen wie die Korken der Angler im Wasser, wo es hellere Stellen und weniger helle Stellen gibt.
Und andere, wo eine Art Kräuseln entsteht, ohne dass man weiß, warum. So ein schwaches Sprudeln, so wie das vom Öl in der Pfanne.
Die Sonne kommt und trinkt. Die Sonne zieht an ihrem Strohhalm. Weiter oben auf der Weide ein rotes Pferd, das den Hals in Richtung Abflussrinne reckt. Ein Mann liegt mit gekreuzten Armen unter einem Baum ausgestreckt. Wie ein Toter. Scheunen mit roten Toren. Der starke Gestank hängt wie eine Mauer über dem Weg.
Man erzählt sich, dass Epidemien ausgebrochen sind. Die Spitäler sind überfüllt.
Der Geruch von Feuerstein, der gleichzeitig auch ein Geschmack ist, den man auf den Lippen spürt.
Ich höre nichts mehr. Früher pfiff mitten in der Nacht eine Lokomotive. Kurz nach Mitternacht ging die Lokomotive trinken. Sie pfiff, sie spuckte, sie hustete. Ich lausche. Da ist nichts mehr. Ich suche die Luft ab, wie wenn man mit dem Besen in den letzten Winkel geht. In den Adern der Welt hat etwas aufgehört zu schlagen. Überall liegen sie nackt auf ihren Betten. Sie wälzen sich hin und her. Sie suchen einen Platz für ihren Kopf. Nackt. Alles auf ihnen weggeschoben bis zum Nachthemd, das sie stört. Aber noch etwas stört sie, das in der Luft ist. Und das ist die Luft. Alle kämpfen sich allein ab. Die Plage, sie sind es selber. Es ist ihre eigene Haut in der Schwere der Luft auf den Bettlaken. In jedem dieser vielen hundert Häuser, die aufeinander folgen, verstreut oder angehäuft. Es gibt nichts mehr, was die Menschen voneinander unterscheidet. Immer wieder knackt der Garten. Es ist der Boden.
Der Bach unter der Brücke sagte schon seit Tagen nichts mehr. Man sieht nur noch die Steine. Da auf der Straße war eine Mannschaft, die an einer Kanalisation arbeitete. Es war der 7. oder 8. Tag. An jenem Morgen machten sie sich das letzte Mal an die Arbeit. Sie trugen nichts als eine Hose mit einem dünnen schwarzen Gürtel um die Hüfte.
Es war weiß. Es war sonderbar weiß. In der Frühe hatte man den Himmel wie hinter einem dicken weißen Schleier versteckt gesehen.
Hey!
Er war woanders hergekommen. Man hatte ihn nicht die Straße herunterkommen sehen.
Hallo!
Man hatte ihn nicht sofort bemerkt, als er stehen blieb.
Hört ihr mich?
Es ist vorbei.
Sie stützten sich mit beiden Händen auf den Stiel ihres Pickels oder Hacke. Es kommt einem ein Gedanke. Erst muss man die Gedanken, die man schon vorher hat, daran anknüpfen. Und man tut dies ungeschickt.
Kommt, wir gehen trinken. Alle zusammen. Es ist umsonst. Wir laden uns ein.
In diesem weißen Licht, in dieser Art Nebel, in diesem Dampf mit fadem Geschmack, strecken sie den Kopf vor. Die Schultern folgen. Nun setzt sich etwas in Bewegung.
Es ist umsonst.
Ein paar Schritte entfernt verbarg sich oben auf einer Terrasse hinter beschnittenen Kastanienbäumen ein Café. Man sah den geblümten Vorhang im Türrahmen. Das war nicht das Hindernis. Der Arm war nicht die Schwierigkeit. Es war das, was ihn steuert. Sie schoben ihn zur Seite. Sie sahen die freien Tische.
Also, alles, was du hast, bitteschön.
Der Wirt steht vor seiner Küchentür, aus der er gerade herausgekommen ist.
Und so viel du kannst, bitte sehr.
Es sieht ganz so aus, als spüre auch der Wirt den Unterschied zwischen jetzt und davor.
Zu trinken, verstehst du? Zu essen und zu trinken. Für uns alle.
Der Wirt hat eine Geste gemacht. Er hat mit dem Kopf eine Geste gemacht. Man sah, dass er sich zusammenriss. Er versteifte sich.
Das wären dann 2 Franken pro Liter.
Bring erst mal das Essen dazu.
Erstes Geld?
Das darf doch alles nicht wahr sein hier.
Sie standen auf und hoben im Schatten ihre Arme. Nackte Arme. Wie Balken. Fäuste so dick wie Köpfe. Auf dem Rücken Muskelbuckel. Verknotete Seile.
Festnehmen.
Ein Hocker fällt um. Und dann ging alles flott.
Mit dem Zerstören selbst kommt der Geschmack an Zerstören. Noch bevor man vom Wein betrunken ist.
Die Bilder an den Wänden, der Geschirrschrank voller Gläser, die Weinschoppen in einer Reihe, die Schnapsflaschen, die Bierzapfmaschine, die Scheiben, die Stühle, die Bänke. Man übergießt alles mit Benzin.
Man sieht, dass es ein Vergnügen gibt, das größer ist als das Trinken.
Im oberen Stock schrie eine Frau. Ein paar gehen hoch. Die Frau schrie noch lauter. Die Frau schrie nicht mehr.
Gehen wir.
Über der Stadt steigt Rauch auf. Die Luft ist schwer. Man schwankt beim Gehen. Das macht nichts. Man macht einen Umzug. Man gibt sich den Arm. Sie hatten eine rote Bettdecke mitgenommen, die sie an einer Stange befestigten. Das muss nach vorne. Das muss vorangehen. Plötzlich loderte eine Flamme aus dem Fenster hinter ihnen. Sie begannen zu singen. Jeder sang sein eigenes Lied. Aber es war auch ein Lied von allen. Das ist das Schöne. Viele zu sein und doch nur einer.
Hier am See, wo ich bin, passierte einzig, dass man an dem Abend vergeblich die Lichtschalter drehte und dass sämtliche Türen lange vor Einbruch der Nacht abgeschlossen und abgeriegelt waren. Es ist 7 Uhr.
Wir sehen, dass der Himmel im Norden jetzt rot ist. Dass der Himmel rot ist. Anders rot. Sie haben die Feuerglocke nicht geläutet.
Ich denke, die Leute halten sich in ihren Küchen auf. Sie drängen sich in ihren Küchen aneinander um eine Petroleumlampe, die stinkt, weil sie schon lange nicht mehr angezündet wurde. Sie erkennen einander nicht mehr richtig. Sie suchen einander mit ihren Augen, die kaum mehr zu gebrauchen sind. Es fehlt ihnen an Zuversicht in der Brust, weil ihnen dort die Luft fehlt.
Ja, klar ist das deine Schuld. Wenn wir das Geld behalten hätten, dann hätten wir es jetzt.
Und die Zinsen? 10.000 Franken zu 6%? Das macht 600 im Jahr.
Die Zinsen? Wo sind sie? Hast du sie gesehen, elender Trottel?
Man hört uns.
Geld brauchen wir.
Sieh nach, ob richtig abgeschlossen ist.
Im Hotel waren sie schnell noch alle Reservekerzen holen gegangen. Sie hatten sie selber aufgestellt. Das Personal war größtenteils bereits verschwunden. Die Frauen hatten sich schön gemacht. Noch einmal hatten sie sich daran gemacht, sich selber neu zu erschaffen. Sie sahen, ihre Arme waren weiß, aber nicht weiß genug. Ihre Wangen rosa, aber nicht rosa genug. Sie sahen das Rot auf ihren Lippen, aber sie mussten nachhelfen und mehr dazu geben. Danach sind sie gekommen. Die Arme nackt, der Nacken nackt, der Rücken, der Hals. Ihre Schönheit noch einmal dargeboten und versprochen. Alle Kerzen brennen. Ein Takt wird vorgegeben, ein Rhythmus. Man gibt sich ihm hin. Die Spitze einer farbigen Feder bekommt ihre verlorene Farbe zurück, wenn sie über eine Schulter bis dahin gleitet, wo es Schatten gibt. Diesen Schatten zwischen den Schultern, der mal schmaler, einmal breiter wird. Schulter an Schulter. Man streckt die Lippen anderen Lippen entgegen. Warum nicht noch etwas weiter? Los, Stoffe stören, los, los. Und solange sie noch können, nun, und bis zum Ende, während eine Kerze ausgeht. Nur noch 2 große Körper stehen aufrecht. Sie neigen sich. Langsam. Eine weitere Kerze ist ausgegangen. Sie neigen sich. Neigen sich. Und da sind all diese Körper, die bereits auf dem Teppich liegen. Nur mit Mühe brach der Tag an. So viel Rauch hing in der Luft. Ein Hahn hat noch versucht zu krähen. Da war der Krach der Vögel in den Bäumen. Sie kamen nur aus ihren Verstecken, um schnell wieder dahin zurückzufliehen. Vor der Stadt roch es nach verbranntem Leder und fettiger Steinkohle.
Man steht unter einem Himmel, der von unten gekommen ist und sich unter den richtigen gelegt hat. Es ist ein falscher Herbst, ein falsches Jahresende.
Man geht in die Stadt. Man sieht nichts mehr so recht. Man weiß nichts mehr so recht. Alles bewegt sich bis nach unten, schaukelt auf dem Grund im Schatten, wo schon alles verwüstet ist. Häuser, die ihre Rauchschwaden in den Rauch rauchen lassen.
Man wird den anderen Himmel dahinter nie wieder sehen, der doch so rein ist und beständig. Man ist unter diesem falschen Himmel, aber das macht nichts, obwohl man das Pflaster unter den Füßen verliert.
Man kommt zu einem Platz. Hier versammeln sie sich. Er muss ziemlich klein sein, aber man braucht gar nicht zu wissen, ob er klein ist. Er hat keine Umrisse. Da haben sie Tische aufgestellt. Sie sitzen an diesen Tischen oder liegen darauf. Das sind solche, die sich noch bewegen. Das sind solche, die sich nie wieder bewegen werden. Sie haben alles auf die Straße geschleift. Sie bilden eine neue Form der Gesellschaft, wo alles allen gehört. Wie das Essen und das Trinken. Fässer, die sie herbeigeschafft haben, die Flaschen, die Vorräte, die sie geplündert haben. Und auch die Körper sind Gemeingut. Alles wird geteilt.
Und da geriet die Luft in Bewegung. Erst drang nur die Truppe von Stimmen hinter der Luft hervor. Sie schrien: Wir haben es!
Die Luft begann zu zerbröseln. Die Luft zerfiel in ihre einzelnen Bauteile.
Sie haben ihre Militärgewehre, sie haben Jagdflinten, sie haben automatische Pistolen, Brownings, Messer, Küchenmesser, ihre Taschenmesser, Stöcke. Wenn sie nichts haben, haben sie ihre Fäuste, ihre Nägel, ihre Zähne.
Die Banken brennen. Man leert Säcke aus den Fenstern. Man sieht die Urkunden fliegen. Auf dem Platz läuft man bis zu den Knien in Papier.
Ein Flugzeug fliegt vorbei.
Ein zweites macht großen Lärm. Schlecht sichtbar am rötlichen Himmel. In die gleiche Richtung wie das andere. Richtung Sicherheit.
Es ist Krieg jetzt.
Ein drittes.
Da fahren sie mit den Panzern. Da fahren die mit den Panzern. Die Ketten. Es ist Krieg jetzt. Eins, zwei, drei, ein Tier, zwei, fünf, drei, vier, fünf. Eine ganze Truppe auf der Flucht.
Eine ganze Truppe auf der Flucht.
Truppe auf der Flucht.
Hängt die Weiten aneinander, schließt die Gebiete aneinander an, heftet die Ebenen an die Berge,
heftet die Meere zusammen.
Die Meere zusammen mit dem, was auf der anderen Seite ist. Man wird sich dort einfinden, wo man schon gewesen war.
Man sieht schließlich ein, dass es rund ist.
Man ist gefangen in dem, was rund ist, in dem, was verderblich ist.
In dem, was verderblich ist und rund.
Ich grüße euch ein letztes Mal. Degenstoß, Regenguss, Butterschmalz, Pfannenrand.
Man hört nichts. Es sind winzige Leben.
Der Buchfink ist heute Morgen so weit geflogen, wie er konnte. Er ist ohne Insekten zurückgekehrt. Man leidet überall. Das, was nicht spricht, das nichts sagt. Das Knäuel aus Fleisch im Nest, noch nicht mit Federn bedeckt, mit trüben und kugelrunden Äuglein und ein zu großer Schnabel, der noch nicht hart ist, der sich aufsperrt und aufsperrt.
Das ganz Kleine und das sehr Große. Denn auch die Erde hat nun ächzend etwas gesagt und hat sich gedreht, wie ein Kranker in seinem Bett.
Es sind so eine Art Republiken, die jetzt überall entstehen. Jedes Dorf ist eine dieser Republiken. Jedes Dorf ist wieder geworden wie in alten Zeiten, als Dörfer noch von Mauern und Gräben umgeben waren. Überall stehen Wachposten.
Diese Dörfer, sie sind wie Inseln. Sie haben ein Stück Himmel für sich. Das wollen sie für sich behalten. Lasst uns unter uns bleiben.
Es gibt viele Tote. Viel zu viele Tote. Mein Gott. Aber man beerdigt sie noch.
Und heute Abend hat man sie ganz rund gesehen. Die Sonne, die wie ein Mond gewesen ist. Wenn auch 3 oder 4-mal so dick wie der Mond. Sie tut nicht mehr weh in den Augen. Sie ist ohne Licht, wie reine Hitze, hinter dem verlorenen Himmel.
Zwischen 4 Wänden in diesem kleinen Zimmer. Und darin passiert nichts, außer dass der Tod kommt. Aber Gavier ist allein. Gavier horcht. Er hört nur ihn. Was er anschaut, ist Gavier, der nicht länger Gavier sein wird. Außer ihm gibt es nichts mehr zu sehen. Nur diesen winzigen Raum des Zimmers und den noch kleineren Raum von sich selber. Aus den blauen Blumen auf der grauen Tapete, die ihn für einen kurzen Moment trösten, lacht eine Frau. Sie sitzt mit einer Flasche Limonade unter den Platanen, hat schwarze Augen und Haare, einen Gürtel aus roter Seide, einen nackten Hals. Da ist die Musik oben auf der geschmückten Holzbühne. Wappenschilder und Papierrosen. Er hat zu ihr gesagt, bist du dabei? Sie hat gelacht. Er hat ihr den Arm hingehalten. Sie waren auf die Tanzfläche gestiegen. Plötzlich waren seine Arme voll. Sie lacht. Er drückte die Arme zusammen. Er will sie wieder zusammendrücken. Sie sind leer. So ist der Mensch gemacht. Dieses Nichts, das alles ist. Und dann ist alles nichts mehr. Gavier öffnet die Schublade seiner Kommode. Er nimmt den Revolver. Das Seewasser hat die Farbe nasser Erde mit weiß glänzenden Schlieren, als ob die Nacktschnecke darüber gekrochen ist. Und all die Leute werden diese anderen nicht hindern, auch herunterzukommen. Auch sie noch. Aber es muss sein.
Diese Kiesel, die heiß wie Bügeleisen sind. Sie sind es nicht gewohnt. Sie tauchen den Kopf ins tote Wasser. Sie bekommen keine Luft mehr. Sie bekommen wieder Luft. Um diejenigen, die sich zu weit hinausgewagt haben, kümmert sich niemand. 2 Arme ragen noch für einen Moment aus dem Wasser. Wogen wie Gras. Auf dem erdfarbenen Seewasser gibt es so etwas wie Flüsse. Schwarz schwimmt es darauf, Langsam treibt es davon. Weg ist es.
Und in diese Stille hinein eine Frau, die ein Kind trägt. Sie hat es überall geküsst. Das Kind, es kann nicht verstehen. Zum Glück kann es nicht verstehen. Sie hat es an sich gedrückt, so gut sie konnte. Es fest umklammert. Es schläft. Es ist ganz matt von der Hitze. Es wird nicht leiden. Sie führt den Mund schnell noch einmal an seine Stirn, an seine kleine Nase, seine Augen. Und noch einmal. Und noch einmal. Dann hebt sie es plötzlich mit beiden Armen über ihren Kopf, geht vorwärts, so schnell wie sie kann, mit so großen Schritten wie sie kann. Und im Wasser bilden sich kaum ein paar Wellen.
Die Häuser neigen sich eines nach dem anderen und lehnen sich eines an das andere. So als wären sie müde. Wie wenn ein Baum die Blätter verliert, fällt ein Ziegel von einem Dach auf einen anderen Ziegel, der schon heruntergefallen ist.
Einige große Schiffe bis weit unter die Tiefgangsmarke abgesunken, so sehr waren sie mit Passagieren beladen, waren noch bis in die Polargebiete hochgefahren. Sie mussten wieder umkehren, wegen den schwimmenden Eisbergen, die ihnen in immer größerer Zahl entgegenkamen. Man verstand, dass nicht einmal die Himmelsrichtungen der Zerstörung entkamen, die in ihrer Zahl beschränkt sind. Der Morgen, der Mittag, der Abend, Mitternacht. Und man hat sich schnell gezählt. Der Kapitän, über den Kompass gebeugt, versteht, dass es keine Rolle spielt, welche Richtung er einschlägt. Hoffnung gab es nur noch in dieser dritten Dimension, in der Höhe. Es gibt die Berge.
Diese Regionen über den anderen, fein mit dem Meißel gehauen, geduldig mit dem Spitzeisen gehüllt, und man hatte gedacht, es ist wie die Arche. Es schwimmt auf der Flut. Da kann man sich in Sicherheit bringen.
Also, noch höher hinauf. Dahin, wo es keine Bäume mehr gibt und nur das Gras noch wächst. Weil es gilt, nichts ungenutzt zu lassen.
Wie sie da alle sitzen. Und der Abend, der anbricht. Und sie rühren sich nicht. Man ist in diesen Regionen ganz da oben über der Welt und über den Nachrichten der Welt.
Hätte man hingehört, hätte man schon diesen altstarken Husten vernommen, der von dort kam, wo die Gletscher sind. Und vielleicht, dass der Berg selber sich ein wenig zu bewegen scheint. Aber das glaubt man nicht.
Sie sehen wirklich nichts. Sie haben nichts kommen sehen, trotz all der Anzeichen. 40 Grad und mehr auf den Gletschern, die sich das nicht gewohnt sind. Aber hier sind wir doch bei uns, sagen sie sich, ohne etwas zu sagen, weil jeder es für sich denkt. Und sie denken es alle gemeinsam.
Durch die Felswand, die an die Weiden angrenzt, ging ein Zucken. Wie wenn ein Pferd wegen der Fliegen seine Haut zucken lässt. Und über der Felswand hängt der Gletscher, dessen unterer Teil wie ein in der Luft angehaltener Wasserfall ist. Und es sah aus, als würde dieser Wasserfall wieder hinabzustürzen beginnen. Die Schründe, die sonst unbeweglich waren und gerade Linien bildeten, krümmten sich in der Mitte wie ein Bogen über dem Knie. Es war, als würden Hunderte von Artilleriegeschossen gleichzeitig losgehen. Ein großer Strudel kam auf und gleichzeitig ein heftiger Windstoß, der die Menschen und die Tiere mit beiden Händen packte, sie wild durcheinander die Bergflanke hinunterschleuderte und das Hüttendach wegwegte.
Noch lange hörte man ihre Schreie. Die Weißhäutigen, die Roten, die Schwarzhäutigen, die Gelben. Sie haben sich vor ihren sichtbaren oder unsichtbaren Göttern hingekniet, den Gemalten, nicht Gemalten aus Stein oder aus Holz, außen dargestellt oder im Innern. Sie haben sie angebetet, sie haben sie verflucht, haben getanzt, sich im Kreis gedreht, haben ihre Musikinstrumente für sie gespielt, den großen Gong, die Trommeln, die Geige mit nur einer Seite, die Hörner aus Kupfer oder aus Horn, haben die Harfe angeschlagen, haben Musik gemacht, gebetet, getanzt, ach was.
Und jetzt ist es, wie wenn der kleine Hirte ein Feuer gemacht hat. Wie wenn der kleine Hirte ein Feuer gemacht hat und dann mit den Händen in den Hosentaschen weitergezogen ist. Wie wenn der kleine Hirte sein Feuer macht und dann pfeifend weiterzieht.
Noch einmal steigt ein Flieger auf. Nach einem langen, traumlosen Schlaf ist er aus seinem Feldbett aufgewacht. Und es ist, als käme er aus seinem ersten Tod zurück. Er hat sich erkannt. Sein Körper ist unversehrt unter dem unversehrten Weltblechhanger. Er ist aufgesprungen. Er wirft den Motor an, er hebt ab und sieht die unendliche Weite des Sees. Wasser glatt wie Metall, vollkommen still, nackt. Ohne eine Spiegelung, ohne Bild, ohne Antwort. Wasser, das nichts weiß. Er beschleunigt, steigt weiter, steigt hinauf zu etwas anderem. 1000 Meter, 2000, 4000 Meter. Die Sonne ist ein glühendes Eisen. Wohin und wie er sich auch dreht, die Verbrennung klebt an ihm, dringt ein, nackt, vollkommen nackt. Den Helm, seine Lederkleider und sogar die Unterwäsche hat er ausgezogen, während er in der Geschwindigkeit im aufspritzenden Öl unter den Segeln eine Illusion von Luft sucht. Und dann waren da diese Ödnis. Und diese Stille, die keine Stille war, er sucht so etwas wie ein Abbild von sich. Er zweifelt am Sein, da hier weit und breit keine andere Existenz ist als er selber. Wütend betrachtet er sich. Er ist eine Störung. Er lässt das Steuer los.